In diesem Vortrag geht es darum, was die Bibel über die Seele lehrt. Die Leitfrage wird sein, ob die Bibel wirklich lehrt, dass es eine Seele gibt, die unabhängig vom Körper existieren kann. Ich bin Aline Kuku, bin Philosoph und forsche und unterrichte an der Universität Lausanne, unter anderem zum Thema Leib-Seele-Dualismus. In diesem Vortrag geht es darum, was die Bibel über die Seele lehrt. Die Leitfrage wird sein, ob die Bibel wirklich lehrt, dass es eine Seele gibt, die unabhängig vom Körper existieren kann. Zunächst einmal ein paar Worte darüber, wie wir eigentlich die Bibel lesen sollten. Nun, zunächst einmal so, wie man jeden Text lesen sollte, nämlich so, wie er gemeint ist. Und dazu muss man selbstverständlich die ursprünglichen Adressaten des Textes sowie auch den kulturellen Kontext mit einbeziehen, um nicht irgendwelche anachronistischen Schlussfolgerungen aus dem Text zu ziehen. Man könnte aber sagen, bei der Bibel haben wir einen Spezialfall, weil hier universelle Wahrheiten, das ist die Idee, die Christen immer gehabt haben, Wahrheiten, die gültig sind für alle Menschen zu allen Zeiten, stecken da drin, allerdings eben dann gehüllt in das Gewand von partikularen Kulturen und Personen. Es gilt also dementsprechend, diese universellen Wahrheiten in der richtigen Weise herauszuarbeiten, herauszuschälen aus diesem Gewand von partikularen Kulturen und Personen. Und das ist möglich, man muss eben einfach nur vorsichtig und bedacht sein. Selbstverständlich ist die Bibel eben kein Metaphysik-Lehrbuch. Was aber nicht heißt, dass wir keine Metaphysik mit ihr betreiben können. Wir müssen eben einfach nur genau hinsehen, was kann ich wirklich aus dem Text schließen und was nicht. Fangen wir mit dem Alten Testament an. Die Seele im Alten Testament. Und hier natürlich gleich am Anfang, da wo die Grundlagen gelegt werden, im Schöpfungsbericht. Da heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier steht das hebräische Wort Nefesh für Seele. Ist das eine Seele wie im kartesischen Substanzdualismus? Die NEU übersetzt hier anders, übersetzt mit Wesen oder die English Standard Version mit Creature. Und daraus können wir schon sehen, dass es nicht ganz klar ist, was für ein Ding hier philosophisch gesprochen gemeint ist. Es ist jedenfalls nicht notwendigerweise die substanzdualistische Seele, die hier gemeint ist. Dennoch haben wir einen dualistischen Anklang in diesem Vers, denn es scheint, dass hier der Mensch in zwei Schritten erschaffen wird. Zunächst einmal wird er aus dem Erdboden, Adama, geformt, das heißt sein Körper, sein materieller Aspekt, wenn man so will. Und im zweiten Schritt wird ihm der göttliche Odem Ruach eingehaucht. Dieses Wort Ruach wird noch einmal später in einem anderen Vers vorkommen. Nun, soweit kann man aus diesem Vers noch keinen Substanzdualismus betreiben, müssen einfach weitersehen. Weitere Stellen im Alten Testament. Weiter hinten im Buch Genesis wird beschrieben, wie Rahel bei der Geburt von Benjamin stirbt. Und dann heißt es, und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Und man hat hier vielleicht sofort diese Assoziation mit diesem Gemälde hier, mit dieser Idee, dass die Seele den Körper verlässt. Man könnte meinen, dass das hier ein Beleg ist für den klassischen Substanzdualismus. Wiederum, andere Übersetzungen übersetzen hier anders. Die NEU zum Beispiel, ihr Leben entwich. Das ist also nicht mehr eine so substanzielle Vorstellung von der Seele. Es geht einfach nur darum, dass das Leben aus ihr entwich, was ja unzweifelhaft der Fall war. Ein anderer Vers im Alten Testament aus dem Buch Prediger gibt uns dennoch eine interessante Perspektive auf die Sache. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also hier, das scheint wie eine Umkehrung von Genesis 2, Vers 7. Der Staub kehrt zur Erde zurück, der Körper wird wieder zu dem, wo er herkommt, und der Geist kehrt zu Gott zurück. Also das wirkt so wie eben diese Trennung von Körper und Seele beim Tod. Allerdings, Geist, hier steht das Wort Ruach eben, und es ist unklar, ist damit tatsächlich eine Seelensubstanz gemeint, eine substanzielle Seele, wie sie eben im Substanzdualismus gedacht wird. Das ist nicht ganz klar aus diesem Vers. Nichtsdestotrotz haben wir im Alten Testament, das generell relativ wenig zu diesem Thema sagt, eine hochinteressante Stelle, nämlich das Kapitel 28 im ersten Buch Samuel. Hier sucht der König Saul ein Medium auf, eine okkulte Frau, die für ihn den gestorbenen Propheten Samuel heraufbeschwören soll. Und tatsächlich gelingt das. Es taucht ein Geist auf und alles deutet darauf hin, dass dieser Geist tatsächlich Samuel ist. Er sieht so aus, er redet so wie Samuel und er prophezeit wahrhaftig. Er prophezeit etwas, was danach tatsächlich eintritt, nämlich dass Saul und seine Söhne im Kampf gegen die Philister sterben. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Geist eine Täuschung ist. Wenn das allerdings der Fall ist, dann müssen wir uns fragen, was für eine Art von Wesen ist denn dieser Samuel, der hier auftaucht? Er wird beschrieben als Elohim, ein Wort, das auch für Gott unter anderem verwendet wird, aber auch für Engel und sogar auch zum Teil für Menschen im Alten Testament. Jedenfalls handelt es sich hier offenbar um eine personale Präsenz, nicht um ein Trugbild oder einen Hauch oder einen Wind, etwa eine unpersönliche Kraft, sondern eine personale Präsenz. Und das wiederum ist doch ein recht deutlicher Beleg für die substanzdualistische Sicht. Denn nicht zuletzt kann diese Seele, sagen wir mal, dieser Geist, diese Erscheinung, Samuel reden, hat Erinnerungen, weiß genau, mit wem sie da spricht. Das Einzige, was fehlt, ist eben der Körper. Also eine Seele mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann finden wir tatsächlich wesentlich mehr Belegstellen zur Seele. Die Seele wird generell hier mehr thematisiert. Ich möchte gleich mit der wichtigsten Stelle anfangen, die durch die Autorität Jesu selbst begründet ist. Jesus redet mit den Sadduzäern in diesem Kontext. Es geht um die Auferstehung eigentlich. Und er sagt in diesem Zusammenhang, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Nun, Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Das heißt, was Jesus damit sagen will, ist, dass Abraham, Isaak und Jakob zu dem Zeitpunkt, zu dem Gott diese Aussage macht, also der Kontext ist, Gott redet mit Mose in der Wüste aus dem brennenden Dornbusch. Zu diesem Zeitpunkt müssen diese drei Patriarchen gelebt haben. Nun ist es hier in diesem Zusammenhang noch interessant zu sehen, dass die Sadduzäer nicht nur die Auferstehung leugneten, sondern auch die Existenz von Geist. In Apostelgeschichte 23, Vers 8 wird das gesagt. Nun, wenn also die Patriarchen zu dem Zeitpunkt der Unterhaltung mit Mose lebten, dann stellt sich die Frage, in welcher Form? Denn sie waren ja zu diesem Zeitpunkt schon mehrere hundert Jahre tot. Das heißt, sie müssen in einer anderen Weise als einer körperlichen Existenz gelebt haben. Und zwar so, dass sie tatsächlich als Abraham, Isaak und Jakob identifizierbar sind. Und das ist nun mal ein sehr, sehr deutlicher Hinweis auf die Idee, dass etwas nach dem Tod existiert, was nicht materiell ist, nicht körperlich und dennoch tatsächlich die Person selbst repräsentiert. Und hier haben wir tatsächlich jetzt die Autorität Christi selbst, was diese Belegstelle sehr stark macht. Ein weiterer Hinweis ist die Geschichte von Lazarus und dem Reichen, die normalerweise als Gleichnis aufgefasst wird. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Gleichnis ist, aber diese Frage müssen wir hier gar nicht beantworten, denn es ist für den Punkt unerheblich. Selbst wenn es sich um ein Gleichnis handelt, müssen wir uns die Frage stellen, würde Jesus eine Sicht des Jenseits, die er selber gar nicht teilt und die auch seine Zuhörer nicht teilen, würde er die verwenden, um einen moralischen und aber auch einen soteriologischen Punkt zu machen? Wohl kaum. Dann würde seine Geschichte gar nicht ernst genommen werden. Und diese Geschichte wirkt ja sehr dualistisch. Lazarus und der Reiche, beide sterben. Und sie finden sich wieder an verschiedenen Orten im Jenseits. Und insbesondere von dem Reichen wird gesagt, dass er Empfindungen hat. Er empfindet Schmerz, er empfindet Qual, Er kann aber auch denken. Er hat Erinnerung. Er erinnert sich an seine Brüder und bittet Abraham darum, dass er jemanden schicken möge, damit seine Brüder gewarnt werden. Und wenn dahinter die Jenseitsvorstellung steckt, dass Menschen auch ohne Körper weiterleben, dann muss es sich um so etwas wie eine Seele handeln, die tatsächlich dann auch erstaunliche Fähigkeiten hat. Sie kann denken, sie kann fühlen und so weiter. Was sagt der Apostel Paulus über den Zwischenzustand? Im 2. Korintherbrief spricht er unter anderem darum, dass er sich danach sehnt, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Und dann sagt er weiter, wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Generell wurde diese Stelle aufgefasst als das Sehnen des Apostels danach, dass er mit dem neuen Leib in der Auferstehung überkleidet wird. Er benutzt also hier eine Metapher von einem Haus oder von einem Zelt. Und er möchte dieses neue Haus, dieses neue Zelt bekommen. Und damit stellt sich die Frage, wenn das neue Haus der neue Körper ist und das Zelt, sagen wir, der alte Körper ist, diese Metapher macht nur dann Sinn, wenn es einen Bewohner gibt für dieses Haus und das Zelt. Das heißt, der Bewohner muss etwas Verschiedenes sein von dem, in dem er wohnt. Wenn der Körper unser Haus ist, unser Zelt ist, dann müssen wir etwas sein, was vom Körper verschieden ist. Und hier rückt die Idee der Seele wieder ganz nahe. Im Buch der Offenbarung haben wir weitere Hinweise. Zum Beispiel im Kapitel 6 heißt es, ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Und sie riefen mit lauter Stimme, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ähnliches auch im Kapitel 20, ich sah die Seelen derer und so weiter. Und wenn wir das ernst nehmen sollen, dann haben wir hier Märtyrer vor uns, aber natürlich nicht im leiblichen Zustand, denn sie wurden ja getötet, sie sind als Seelen dort vor Gott und sie haben wiederum diese erstaunlichen Fähigkeiten, die wir normalerweise mit Körperlichkeit in Verbindung bringen. Sie riefen, sie haben so etwas wie Erinnerung und so weiter. Nun, das scheint ja nun eine substanzdualistische Sicht ziemlich stark zu stützen. Wir haben demgegenüber ein bisschen einen Kontrast, können wir sagen. Im bekannten Auferstehungskapitel, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo es ja um die Frage geht, ob eine Auferstehung stattfindet, eine Auferstehung der Heiligen, argumentiert Paulus eigentlich so, dass er sagt, die Frage ist gar nicht ob, die Frage ist wie. Offensichtlich gab es eine Problematik, sich das vorzustellen, wie denn überhaupt so eine Auferstehung stattfinden könnte. Er adressiert also die Frage zum Beispiel, mit was für einem Leib kommen sie, die Toten, mit was für einem Leib werden sie auferstehen? Und Paulus sagt, wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. Und macht an dieser Stelle, schlägt er den Bogen zurück zur Schöpfungsgeschichte, die wir auch schon gesehen haben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Man könnte jetzt daraus schließen, dass Leiblichkeit tatsächlich die dem Menschen zugedachte Existenzform ist. Das heißt, der Mensch sollte nicht standardmäßig als entkörperlichte Seele existieren, sondern sollte einen Leib haben. Das ist die Idee hinter der Auferstehung. Menschen werden wieder einen Leib bekommen. In diesem Fall, der irdische Leib wird durch einen himmlischen Leib ausgetauscht. Es ist also nicht so, dass der irdische Leib verloren geht im Tod und dann durch gar keinen Leib ersetzt wird. Deswegen, der entkörperlichte Zustand ist ja auch ein Zwischenzustand. Etwas, das der Fall ist, aber nicht für immer so sein sollte. Ich schließe aus diesem kurzen Studium der Schrift zwei Prinzipien. Einmal Einheit und Trennbarkeit. Einheit wäre die Idee, dass Menschen eine Einheit aus Körper und Seele sind und Trennbarkeit die Idee, dass Körper und Seele eben getrennt werden können. Das Alte Testament scheint mir ein Bild vom Menschen als Einheit, als Körper-Seele-Einheit nahezulegen. Aber wir haben eben diese Stelle in 1. Samuel 28, wo die Trennbarkeit ziemlich betont wird. Wohingegen das Neue Testament mehr den Fokus auf die Menschen als Komposite von Seele und Körper legt, die auch getrennt werden können, Aber wiederum, 1. Korinther 15 spricht stark darüber, dass Menschen auf jeden Fall einen Leib bekommen. Es ist nur die Frage, was sie für einen Leib bekommen, was die Leiblichkeit wiederum stark betont. Und diese zwei Leitprinzipien werden auch die weitere Untersuchung dann im Folgenden prägen. Wir haben dafür auch außerbiblische Belege, die ich kurz erwähnen möchte. Da wären zum einen die Nahtoderfahrungen. Das sind Erfahrungen, die Menschen machen in einem Zustand, in dem ihr Gehirn eigentlich gar nicht funktioniert. Gemäß den materialistischen Theorien dürften sie gar keine Erfahrungen machen. Allein das ist schon bemerkenswert. Dann gibt es allerdings noch die sogenannten veridischen oder empirisch überprüfbaren Nahtoderfahrungen. Das sind Dinge, die man dann nachprüfen kann. Zum Beispiel ein besonders bemerkenswerter Fall ist der einer Frau, die sagte, dass sie ihren Körper verlassen habe während ihres Herzstillstands und aufs Krankenhausdach gereist sei sozusagen und dort einen roten Turnschuh gesehen hat. Man hat es nachgeprüft und hat tatsächlich diesen roten Turnschuh dort gefunden. Und das ist kaum anders zu erklären als dadurch, dass sie tatsächlich ihren Körper verlassen hat. Nur dann muss sie so etwas sein wie eine Seele, die tatsächlich den Körper eben verlassen kann. Die Hierarchie des Seins, das war ein konzeptuelles Raster, das in der Scholastik im Mittelalter besonders verwendet wurde bei den scholastischen christlichen Philosophen. Eine Idee, dass die Wesen, die existieren, die Gott geschaffen hat, in einer bestimmten Hierarchie stehen. Und dass es also für jede konzeptuelle Lücke sozusagen gibt es einen Lückenfüller. Also ganz oben steht natürlich Gott, darunter die Engel, die intellektuelle Wesen sind, die geistige Wesen sind, und dann eben der Mensch und die Tiere. Und der Mensch steht genau zwischen den Engeln und den Tieren. Er hat mit dem Engel, den Engeln gemeinsam, dass er Intellekt hat, dass er ein geistiges Wesen ist, und mit den Tieren hat er gemeinsam, dass er ein körperliches Wesen ist. Und wenn es nun solche Wesen nicht gäbe, die sowohl körperlich als auch geistig sind, dann wäre diese Lücke frei. Und die Scholastiker haben gesagt, das kann nicht sein, Gott würde so eine Lücke nicht lassen. Und damit muss der Mensch aber tatsächlich dauerhaft ein leibliches Wesen sein. Er muss als leibliches Wesen gedacht worden sein und nicht nur kontingent, also nur für eine bestimmte Zeit leiblich und dann wieder nicht leiblich. Ich fasse zusammen. Die Bibel lehrt die beiden Prinzipien, Einheit und Trennbarkeit. Das Prinzip der Einheit ist deswegen zutreffend, weil die Leiblichkeit sozusagen die Standardeinstellung für Menschen ist. Trennbarkeit hingegen, weil es einen Zwischenzustand gibt, in dem Seelen unabhängig vom Körper existieren für eine bestimmte Weile. Für beides gibt es außerbiblische Belege, die Nahtoderfahrungen und die Hierarchie des Seins, und die unterstützen diese Sicht, dass eben Einheit und Trennbarkeit beide zutreffen.